Ich freue mich, diesen letzten Abend noch einmal mit euch zusammen zu verbringen. Es ist für mich ein besonderes Vorrecht gewesen, in diesen letzten Tagen hier bei euch zusammen zu sein, mit euch zusammen zu lernen. Ja, und wir nehmen auch ganz viel mit, so wie viele liebe Menschen, die wir hier kennenlernen durften, die Gastfreundschaft, die wir hier genießen durften. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe heute schon Buße getan. Ich habe nämlich gesehen, dass ihr doch in Mexiko Wolken habt und muss mein Denken jetzt korrigieren und wieder in Ordnung bringen. Auch finde ich dieses Lied 560, das wir am Anfang gesungen haben, als ein schönes Lied. Und ja, das war eine schöne Botschaft. Vielen Dank für das Lied, das wir zusammen singen durften. Ja, meine Gedanken, ein Pulverfass, so heißt dieses Thema von heute Abend. Ich habe mich da auf ein Buch bezogen, es ist ein deutsches Buch, hat an Eberhard Platte geschrieben. Und das Buch heißt eigentlich Leben auf dem Pulverfass. Wie gehen wir mit unseren Gedanken um? Und hier sehen wir schon bereits einen Mann, der auf so einem Pulverfass sitzt. Die Zündschnur ist angezogen und auf einmal erwartet man eine Explosion. Und unsere Gedanken sind manchmal so explosiv. Wir können in 3 Sekunden so viele Gedanken haben, dass die Gedanken sich eine ganze Geschichte entfalten. Manchmal mache ich das bei meiner Frau so, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dann frage ich sie, woran denkst du gerade? Und dann sagt sie, das ist eine ganze Geschichte. Und dann hat sie in 3 Sekunden, ist sie von dem Ort zu dem Ort gesprungen und sie hat ganz viele Leute getroffen. Und ich denke, es ist unglaublich, was wir mit unseren Gedanken alles machen können, wo wir auf 3, 4 Orten gleichzeitig sein können und ganz viel erleben können. Ich möchte mit ein paar Bildern beginnen. Welche Vorstellungen wecken diese Bilder in euch? Hier sehen wir, ich glaube, das müssen amerikanische Dollar sein. Wahrscheinlich fragt man sich, was kann ich alles mit diesem Geld machen? Oder was bedeutet dieses Zeichen? Wahrscheinlich die jungen Leute, die kennen das eher, ne? Ist hier auch genauso gut bekannt wie bei uns. Oder welche Gedanken kommen euch, wenn ihr an solche Palmen denkt und so eine schöne Hängematte? Diejenigen, die viel arbeiten und schufen, die würden sich vielleicht über so einen Urlaub mal freuen. Oder dieses Zeichen kennt ihr, glaube ich, besser als ich, ne? Wenn es ein John Deere ist, so ein besonderes Fahrzeug. Oder wenn wir an so eine Flagge denken, dann kommen uns ganz viele Gedanken. Also wir sehen etwas und wir merken, wir haben gleich ganz viele Bilder in unserem Kopf. Gedanken, die sich anfangen zu kreisen. Und gerade wenn wir an Israel denken und den Krieg, der gerade dort herrscht gegen die Hamas, dann merken wir, man ist so bewegt davon, wie Gottes Volk leidet, wie viel Unrecht dort geschieht. Und all das sind so Gedanken, die uns ganz schnell kommen. Und unsere Gedanken, die haben eine gewisse Macht. Jemand sagte einmal, es ist ein Sprichwort aus dem Talmud, der jüdischen Überlieferung, und da heißt es folgendermaßen: Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du wirst ihn nicht mehr los. Und es beginnt mit einem Gedanken. Wir streuen diesen Samen aus und dieser Same geht auf, entwickelt sich. Und es gibt eine gewisse Frucht zu sehen. Von den Gedanken zu den Taten, zu Gewohnheiten und zu einem gefestigten Charakter. In Sprüche 23, Vers 7 heißt es, wie ein Mensch denkt, so ist er. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Und mit unseren Gedanken haben wir eine gewisse Macht. Jemand sagte einmal, wenn jeder von euch von der Stirn ein Fenster hätte, die Gedanken dahinter schwirren und jeder könnte schauen hinein, ach, was gäbe das für ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Stellen wir uns vor, wir könnten einmal alle hier reingucken und jeder wüsste, woran ich denke. Ich glaube, wir würden alle ganz schnell eine Gardine holen oder eine matte Scheibe, damit bloß nicht jemand da hineingucken kann. unsere Gedanken, sie haben eine Macht. Deswegen möchte ich mit uns zusammen darüber nachdenken, woher kommen unsere Gedanken? Wie entwickeln sich Gedanken? Und dann im zweiten Schritt, wie sollen wir mit unseren Gedanken umgehen? Beginnen wir, woher kommen unsere Gedanken? Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 6, Verse 43 bis 45. Lukas Kapitel 6, Verse 43 bis 45. Da heißt es folgendermaßen: Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und das kennen wir. Ein guter Baum wird an seiner Frucht erkannt. Und wir könnten uns fragen, was sind denn gute und was sind schlechte Bäume? Und der Text sagt es uns hier in Vers 43, dass ein guter Baum keine schlechte Frucht bringen kann. Man wird anhand der Frucht erkennen können, was für ein Baum das ist. Und das ist der Vers 44. Jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Und das werdet ihr noch besser wissen als ich. Von Dornen sammelt man keine Feigen. Und wenn wir einen Apfelbaum haben, dann haben wir in der Regel da keine Birnen dran oder keine Weintrauben. Das klappt einfach nicht. Je nachdem, was für einen Baum wir haben, genau diese Frucht erwarten wir auch. Und genau das sagt Jesus hier. Der Baum, ein guter Baum bringt gute Frucht und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und das vermischt sich nicht miteinander. Und deswegen können wir uns fragen, woher kommen die Früchte? Diese Früchte, die kommen von innen. Und das sagt er hier. Der gute Mensch bringt nämlich aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und hier wird dreimal der Begriff Herz verwendet. Und wir haben einen Schatz in unseren Herzen. Und aus diesem Schatz schöpfen wir. Aus diesem Schatz holen wir Dinge hervor. Und er sagt es hier: Ein guter Schatz ist ein gutes Herz. Ein böser Schatz ist ein böses Herz. Und wenn, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und wir erkennen daran, worüber wir reden, wovon unser Herz voll ist. Was uns bewegt, was uns beschäftigt. Sind es gute Dinge oder kommen schlechte Dinge daraus hervor? Das hängt mit unserem Herzen zusammen. Ich habe das in der Jugendzeit und als ich auch Jugendleiter war, immer wieder gemerkt, wenn das Herz voll ist, dann reden die Menschen über bestimmte Sachen. Wenn Jungs verliebt sind, dann reden sie über die Mädchen. Das ist etwas ganz Natürliches. Das bewegt einen, man beschäftigt sich damit. Wenn jemand mit einem Hausbau beschäftigt ist und selber sein Haus baut, dann redet er auch davon, weil seine Gedanken davon voll sind. Was muss ich als nächstes machen? Sein Herz ist voll. Und wie schön ist es, wenn unsere Herzen voll sind mit dem Glauben an unseren Herrn Jesus. Und das durften wir in den letzten Tagen von euch lernen. Eure Herzen sind voll. Ihr seid uns auch ein Vorbild darin, dass ihr den Herrn liebt. Und ihr seid auch für uns Vorbilder geworden in eurem Umgang, in eurer Liebe zum Herrn. Und wir haben euch in guter Erinnerung, die ihr wirklich den Herrn liebt. Und eure Herzen sind voll. Und das geht dem Munde über. Man redet gerne davon, wie man sich bekehrt hat, wie man den Herrn lieb gewonnen hat. Hier merken wir diesen Zusammenhang. Ein guter Baum bringt gute Frucht. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und als Erklärung, wovon das Herz voll ist, das geht dem Munde über. Wir sehen hier einen Baum und dieser Baum ist mit den Wurzeln sichtbar. Und wir fragen uns, woher kommt das, was dem Munde hervorgeht? Und wir merken, das kommt aus unserem Herzen. Und hier merken wir schon diesen Zusammenhang zwischen der Frucht und der Wurzel. Wir schauen uns die Frucht an und wir können automatisch Rückschlüsse ziehen, was in unserem Herzen alles vor sich geht. Und genau davon spricht Jesus. Jesus spricht in Markus 7, das ist der Text, über den ich am Sonntag in Swift gepredigt habe. Markus 7, Vers 20 bis 23. Wir können den Vers noch davor dazu nehmen. Markus 7, Vers 20. Jesus sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und er ist in einer Situation, wo er sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten anlegt. Die Pharisäer, sie sagen, eure Jünger, die haben sich nicht die Hände gewaschen. Sie verunreinigen sich dadurch. Und Jesus sagt, nicht das, was von außen auf den Menschen einwirkt, wenn man mit dreckigen Händen ist, dann ist das nicht schön, es ist nicht hygienisch. Aber es verunreinigt dich innerlich nicht. Und das sagt Jesus hier, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wir haben gesagt, aus dem Herzen kommen all unsere Gedanken. Und hier wird es aufgezählt. Aus unserem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und hier steht im Griechischen ein Begriff oder zwei Begriffe, die heißen folgendermaßen Kakos Dialogismos. Das heißt, mit unseren Gedanken führen wir einen Dialog. Wir führen Selbstgespräche. So wie das griechische Wort für schlecht oder für böse, für faul, Kakos, dann bringen wir etwas in Verbindung. Das sind schlechte Gedanken, böse Gedanken. Wie wir andere Menschen verurteilen. Wir sehen sie und denken, der ist aber stolz. Der hält sich für so gut. Vielleicht denkt ihr so über mich. Weiß ich nicht, vielleicht. Ich komme aus Deutschland. Vielleicht denke ich so über mich selber und denke, ich bin was ganz Besonderes. Und wir merken, das sind alles Gedanken, die in unserem Herzen vorkommen. Wir richten, wir verurteilen. Das sind die bösen Gedanken, die aus dem Herzen hervorkommen. Was wird hier noch gesagt? Da wird gesagt, es ist Unzucht und Ehebruch. Und Jesus sagt selbst in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 28, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat bereits in seinem Herzen Ehebruch begangen. Und Jesus sagt, es ist nicht so, dass man Ehebruch dadurch betreibt, dass man eine Frau kennenlernt und dann die alte Frau verlässt und dann nochmal neu heiratet. Es ist nicht dann schon ein Ehebruch, wenn man jemand Neues hat, sondern es beginnt schon im Herzen. Stellen wir uns vor, da ist jemand, der sieht eine Frau und er wird verführt, er sieht sie und er möchte sie haben. Nicht nur einen Blick, er guckt noch hinterher und er will diese Frau haben. Und Jesus sagt, du begehst bereits in deinem Herzen Ehebruch. Du bist deiner Frau untreu. Und wie viele Menschen gucken sich Dinge an und wir werden von unseren Handys verführt, weil uns Dinge dort angeboten werden, wo man sich mit Pornografie einfach zumüllt, wo unsere Herzen dreckig sind. Und Jesus sagt, das ist unrein. Das kommt von innen, aus unserem Herzen. Hier wird gesagt, aus unserem Herzen kommt Mord. Sicherlich ist es der Gedanke, wenn jemand anfängt zu planen, wie würde ich einen Menschen umbringen? Aber es ist noch mehr. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du zu deinem Nächsten sagst, du Narr oder du Nichtsnutz, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Du wirst dafür gerichtet werden. Alleine schon, wenn wir in unseren Gedanken darüber nachdenken, wie wir über andere nachdenken, ist es Mord und Totschlag. Jesus sagt, Diebstahl und Geiz. Diebstahl bedeutet ja, wenn man Dinge wegnimmt. Aber nicht nur die Tatsache, dass ich Dinge entwende. Ich kann manchmal eine gute Idee von jemandem stehlen, ohne dass er es merkt. Mir ging es oft so früh in der Schule. Da hat irgendjemand etwas in den Unterricht hineingerufen und ich habe das gehört, aber der Lehrer hat das noch nicht registriert. Da habe ich mich schnell gemeldet und die Antwort dann weitergegeben. Und ich habe die Antwort gestohlen. Das war ja nicht meins. Und genauso auch Geiz. Wenn ich nicht bereit bin, Dinge abzugeben. Hier sind ja auch einige Kinder da. Stellt euch vor, ihr habt einige Bonbons gekriegt. Und ihr sagt, diese Bonbons teile ich mit niemandem, die gehören mir ganz alleine. Dann seid ihr geizig. Und eure Geschwister, die sind neidisch, weil die wollen auch gerne etwas haben. Und beide haben ein böses Herz. Der eine ist nicht bereit zu teilen und der andere, der begehrt danach. Ich will das auch. Ich gönne dem anderen das nicht. Das ist auch in unseren Herzen. Und im Epheserbrief heißt es, Geiz oder Habsucht ist Götzendienst, weil wir das haben wollen. Wir wollen es für uns haben. Das ist Bosheit, die in unseren Herzen beginnt. Das ist Betrug, wenn ich andere täusche. Und es geht alles in unseren Herzen los. Zügellosigkeit, Neid. Und wenn ich sehe, dass der andere sich wieder ein neues Auto gekauft hat oder sich etwas anderes angeschafft hat, dann haben wir so innere Gedanken und sagen, ich will auch. Meine Frau hat häufig mit Neid zu kämpfen. Sie sagt, wenn sie in ganz hübsche Häuser kommt, dann sagt sie, ich würde sowas auch gerne haben. Und dann kämpft sie mit diesen Gedanken und sagt, nein, ich will so nicht denken. Kennt ihr das auch? Dass ihr innerlich andere anseht und sagt, ich will auch gerne so aussehen wie die oder wie der. Ich möchte mir sowas auch gerne leisten. Und das sind neidische Gedanken, die in uns Dinge bewegen. Und unsere Herzen werden belastet. Wenn ich anfange, über andere zu lästern, noch nicht mal, dass ich darüber rede, sondern ich habe schlechte Gedanken. Die sind nur im Chor, weil die sich von anderen, die möchte gerne von anderen gesehen werden. Ach, der hält sich aber für ganz schön gut. Und wir fangen in unseren Gedanken über den zu lästern. Und diese Lästerung, das ist wie ein Laster, eine Last, die auf andere gelegt wird. Und das beginnt in unseren Herzen. Da ist Hochmut, der Stolz. Man überhebt sich über andere. Und es ist Unvernunft. Und Vers 23 heißt es, all dieses Böse, all diese Dinge, die uns hier vorgeführt werden, das kommt von innen. Und es verunreinigt uns. Salomo, der gibt in Sprüche 4, Vers 23 Folgendes weiter. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von dem Herzen geht das Leben aus. Wir müssen nicht nur darauf aufpassen, ob ich jemanden umbringe, ob ich nicht einfach eine andere Frau kennenlerne. Nein, wir müssen auf unsere Herzen aufpassen. Was kommt alles in diese Herzen hinein? Und wir merken, es belastet uns. All das kommt von innen heraus. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie können wir mit unseren Gedanken umgehen? Und das Erste, das sagt Salomo zu seinem Sohn. In Sprüche 23, Vers 26 heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir dein Herz. Dein Innerstes, das, wonach du begehrst, gib mir dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Vielleicht gehörst du noch gar nicht dem Herrn. Dann wäre das der erste Schritt, mit deinen Gedanken richtig umzugehen. Vielleicht sind wir überführt und wir merken, Ja, das stimmt. Genau das ist in meinem Herzen. Ich habe diese Gedanken und sie belasten mich. Sie quälen mich. Dann fordert uns Salomo auf, gib mir dein Herz. Weih mir dein Herz. Mein Sohn, gib es, dass ich es nehmen kann und etwas daraus machen kann. Und das ist eine Lebensübergabe. Und das ist so gut, wenn wir das machen dürfen. Auch dazu sind wir eingeladen, unsere Herzen Gott abzugeben. Das Zweite, indem wir lernen, jeden Gedanken gefangen zu nehmen. In 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 heißt es folgendermaßen, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir Gläubige, wir stehen in einem Kampf, und zwar in einem Kampf, wo es um Leben und Tod geht. Und genau das sagt Paulus hier. Wir kämpfen nicht auf eine fleischliche Art und Weise mit Fleisch und Blut. Nein, wir haben es mit geistlichen Mächten zu tun. Und er sagt es hier bewusst, dass unser Kampf sich gegen Festungen und Vernunftschlüsse und jede Höhe bezieht, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Es ist ein geistlicher Kampf. Das sind Gedanken, die sich logisch anhören, wenn wir zum Beispiel an die Evolutionslehre denken. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier in der Schule lernen müsst. Bei uns in Deutschland müssen wir die Evolution unterrichten. Und da wird gesagt, dass die Erde von alleine in einer Million von Jahren von ganz alleine entstanden ist. Und sie versuchen, sich logische Argumente aufzuführen. Es hört sich hier an wie Vernunftschlüsse. Es hört sich irgendwie logisch an, gut an. Aber wir wissen, dass die Bibel davon spricht, dass die Erde durch Gottes Wort geschaffen wurde. Und genau das, was hier steht, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir hatten gestern diese Grafik gesehen, wo wir in Römer 1 gesehen haben, dass wir bestimmte Dinge eingetauscht haben. Wir haben die Schöpfung eingetauscht mit dem Schöpfer. Wir haben unser Denken eingetauscht, wo es um die Wahrheit geht, mit einer Lüge. Und wir haben unsere Taten eingetauscht, indem wir angefangen haben, Unmoral zu tun. Entehrende Leidenschaften werden die aufgeführt. Und all das kommt aus der Anbetung, dass wir Gott nicht geehrt haben. Und jemand sagte einmal, man kann nicht nicht anbeten. Wir sind immer Anbeter. Entweder dienen wir Gott oder wir dienen jemanden anderen, dem Teufel oder wie auch immer. Wenn wir sagen würden, denkt jetzt nicht an einen blauen Elefanten. Was tun wir? Wir denken an einen blauen Elefanten. Unser Kopf kann das Wort nicht nicht verarbeiten. Und deswegen sind wir immer Anbeter. Und wenn wir an unsere Herzen denken, dann ist es genau das, wo es um Geiz ging oder wo ich das Wort Geiz erwähnt habe, diese Gedanken des Geizes, da habe ich gesagt, dass es Götzendienst ist. Diese Habsucht ist in unserem Herzen. Wir wollen etwas haben. Dieses Materielle ist uns wichtiger als Gott. Dann werden wir automatisch zum Götzendiener. Und das ist dieser Unglaube. Wir setzen unser Vertrauen auf etwas anderes. Und es wird hier gesagt in diesem Text, ich komme nochmal zu 2. Korinther, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen. Wir lassen nicht die Gedanken einfach freien Lauf, sondern wir nehmen sie gefangen. Martin Luther sagte einmal, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unserem Kopf kreisen. Was wir aber verhindern können, ist, dass die Vögel auf unserem Kopf ein Nest bauen. Und ich glaube, das ist wahr. Es werden ganz verschiedene Gedanken kommen, es sind Anfechtungen. Und das sind so wie Vögel, die schwirren um uns herum. Aber wir können gegen diese Gedanken kämpfen. Und das sagt Paulus hier. Wir nehmen diese Gedanken gefangen. Und wenn das ein Gedanke ist, dann nehmen wir ihn zum Gehorsam gegenüber Christus. Und wir bitten unseren Herrn, Herr, du kennst meine Gedanken. Du weißt, womit ich kämpfe. Du weißt, welche Bilder ich gesehen habe, wie mich das reizt. Hilf mir damit, davon loszukommen. Ich will nicht neidisch draufschauen. Und wir nehmen diese Gedanken gefangen und legen sie unserem Herrn zu Füßen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich schaffe das alleine nicht. Und wir merken, das ist ein geistlicher Kampf, weil sich diese Gedanken gegen Gott richten. Er wird nämlich dadurch nicht geehrt. Und unser Herr lässt uns nicht alleine mit unseren Gedanken. Auch die Gedanken des Zweifels und der Anfechtung. Man ist am Boden und niedergedrückt. Und wenn wir in den letzten Tagen über Depression nachgedacht haben, wo man hoffnungslos ist, dann nehmen wir auch diese Gedanken gefangen und sagen, Herr, wir brauchen dich. Hilf uns und der Herr trägt uns durch. Und wenn wir diese Gedanken gefangen nehmen, dann lernen wir, unser Denken neu zu programmieren. Und in Römer 12 heißt es zum Beispiel, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Lernt neu zu denken, damit ihr nämlich prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, ja sogar vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen ein neues Denken lernen, einen neuen Sinn bekommen. Als Abraham Lincoln in Amerika die Freilassung der Sklaven ausgerufen hat, dann war das für die Sklaven ein ganz neuer Gedanke. Da, wo sie immer wieder jeden Tag aufgestanden sind und auf die Baumwollplantagen gegangen sind, dann wussten sie, sie waren Sklaven. Sie hatten keine Freiheit. Sie mussten ihren Herren, den Weißen, dienen. Und auf einmal wird ihnen gesagt, ihr seid frei. Sie stehen morgens auf, gehen zu den Weißen und sagen, Master, was kann ich für dich tun? Und ihre Gedanken sind gefangen. Und sie müssen selber zu sich sprechen und sagen, ich bin frei. Ich bin wirklich frei. Ich muss hier das nicht tun. Sie dürfen bei ihren Herren bleiben. Und sie mussten ihr Denken erneuern lassen. Wirklich ein neues Denken bekommen. Und auch das müssen wir lernen, unser Denken zu korrigieren. Und das ist so ähnlich wie ein Antivirenprogramm. Jemand, der einen Computer hat, der weiß, dass man so eine Software braucht. Und man wird angegriffen von verschiedenen Viren oder Trojanern oder Würmern oder wie man die auch immer nennt. Das wird Andreas besser wissen als ich. Da hat man so ein Antivirenprogramm. Und im Philipperbrief, da haben wir auch so ein Programm, das uns helfen will, unsere Gedanken richtig zu sortieren. Philipper 4, Vers 6 bis 8. Und das ist ein ganz spannender Vers oder spannende Verse. Da wird nämlich gesagt, sorgt euch um nichts. Wenn ihr Gedanken der Sorgen habt, sorgt euch nicht darum, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das haben wir gestern bereits betrachtet, wo es um Dankesanliegen geht, dass wir lernen, zufrieden zu sein, abhängig zu sein von Gott, dass all unsere Sorgen verwandelt werden können. Sorgt euch nicht darum, sondern dankt Gott dafür. Betet und fleht darum, dass Gott euch verändert. Und dann Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben einen Frieden im Herzen, den die Welt nicht kennt. Wenn wir in einem Sturm sind, wo ein Boot hin und her getrieben wird, so haben Kinder Gottes Frieden. Auch wenn wir uns Sorgen machen, wir dürfen uns unserem Herrn anvertrauen. Und ich denke da an die Jünger, wie sie ihren Herrn um Hilfe anrufen. Meister, Meister, ist es dir egal, dass wir umkommen? Und Jesus steht auf, mitten aus dem Boot und sagt: Sturm, schweig still. Und diese Jünger sind voller Unglauben. Und Jesus tadelt ihren Glauben. Warum habt ihr keinen Glauben? Und Gott will uns auch unseren Frieden geben. Eine tiefe innere Ruhe für unsere Herzen und unsere Gedanken. Er will es bewahren, er will es beschützen. Und dann wird uns dieses Antivirenprogramm vorgestellt. Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig ist, alles, was wahr ist, keine Gerüchte, keine Lügen, alles, was ehrbar ist, nichts Unehrenhaftes, etwas, was besonders ist, alles, was gerecht, keine Ungerechtigkeit, alles, was rein ist, keine unsauberen Gedanken, alles, was liebenswert ist, kein Neid oder Hass, alles, was wohllautend ist, alles, was eine Tugend ist. Und Tugend bedeutet gute, besondere Werte. Alles, was lobenswert ist. Darüber denkt nach. Wir sollen uns nicht so sehr damit beschäftigen, was wir alles nicht dürfen, sondern Paulus macht das hier positiv. Denkt über das Gute nach, was wahr ist, was wahrhaftig ist, was dir gut tut. Denkt nicht über die Menschen nach, was sie alles haben. Denkt darüber nach, was du ihnen Gutes tun kannst. Und das wird uns befreien. Es wird uns von uns selbst befreien. Und das ist etwas ganz Besonderes, dass wir nicht nur mit uns selbst beschäftigt sind. Das ist ein Antivirenprogramm. Und das Vierte, indem wir die Waffenrüstung Gottes benutzen. Im Epheser 6, Vers 17 heißt es, denn das ist das Schwert des Geistes. Nehmen wir einmal diesen Ritter. Und dieser Ritter, der hat ein Kreuz. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir uns befinden, wenn es um unsere Gedanken geht. Und wir werden angegriffen und wir merken, hier sind verschiedene Pfeile. Da ist ein Pfeil der Angst, der Hoffnungslosigkeit, der Krankheit, der Mutlosigkeit, der Verleumdung, der Versuchung, der Gefühle, wo man sich wertlos fühlt und der Zweifel. Und wir kämpfen, wir werden niedergemacht. Und in dieser Waffenrüstung Gottes, die Gott uns gibt, da werden wir ausgerüstet. Wir werden ausgerüstet mit dem Panzer des Glaubens, mit dem Schild des Glaubens, womit wir alle feurigen Pfeile auslöschen können. Wir haben den Helm der Hoffnung. Hoffnungslosigkeit wird gesprengt, weil Gott unsere Hoffnung ist. Krankheiten werden überwunden, weil wir wissen, Gott ist unser Arzt. Und mit Gott können wir mutig und stark sein. Wir brauchen nicht zu verzagen. Und wir merken, all das, was Gott uns zur Verfügung stellt, die Waffenrüstung Gottes, die hilft uns, gegen diese ganzen Anfechtungen vorzugehen. Und wir bezwingen die Pfeile mit Gottes Wort. Und Enrico, ich habe mich gerade sehr über diesen Vers aus Hebräer 4, Vers 12 gefreut. Ja, Gottes Wort ist ein Schwert. Es ist lebendig und schärfer als jedes Schwert. Und es dringt durch, tief in unsere Herzen. Und es ist ein Richter und Gedanken unseres Herzens, unserer Gedanken. Und hier merken wir, wir werden angegriffen. Unsere Gedanken sind wie so ein Pulverfass. Wir stehen kurz davor, dass dieses Pulverfass explodiert. Und Gott stellt sich uns zur Verfügung. Er hat uns sein Wort gegeben. Und je mehr wir dieses Wort kennen, es lieben lernen, dann wird uns dieses Wort helfen, gegen die Anfechtungen anzukämpfen. Und das war bereits im Garten Eden so, als die Schlange Eva verführt hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und da werden Zweifel gestreut, Zweifel an Gottes Wort. Gott hat immer gesagt, ich werde bei euch sein, ich will euch ermutigen, ich will euch stärken, ich lasse euch nicht allein. Und Eva und Adam, sie glauben der Schlange mehr als Gott. Sie handeln im Unglauben. Und dann werden sie verführt. Und genau diesen gleichen Kampf hat Jesus durchgemacht. Jesus, als er in der Wüste war. Und uns werden die Versuchungen Jesu berichtet. Und wie begegnet er diesen Versuchungen? Und er jedes Mal sagt, es steht geschrieben. Und dann zitiert er in der Regel einen Vers aus 5. Mose. Du sollst Gott nicht versuchen. Und diese Versuchungen, diese Pfeile des Bösen, sie werden zerstört. Und darin ist Jesus uns ein gutes Beispiel. Wir müssen nicht, wie das Volk Israel, 40 Jahre durch die Wüste wandern und einfach trostlos und ausgehungert sein. Nein, wir können von Jesus lernen, der auch in der Wüste war. Es war 40 Tage. Aber es ist uns ein Beispiel dafür, wie Jesus dort hindurchgegangen ist, wie er diese Versuchungen überwunden hat. Ja, und unser Herr Jesus ist der Hohepriester, der mit all unseren Kämpfen und Anfechtungen mitleiden kann, weil er in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir. Und unser Herr Jesus möchte uns helfen. Wir sind in diesem Kampf mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen nicht alleine. Er möchte uns helfen, damit zurechtzukommen. Und deswegen lasst uns lernen, dieses Wort zu lieben. Wenn wir angegriffen werden, dass wir diese Gedanken gefangen nehmen. Und es ist so gut, wenn wir bestimmte Bibelverse haben, die uns immer wieder helfen. Ich habe euch von Sprüche 4, Vers 23 erwähnt. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Es ist ein Vers, der mich immer wieder beschäftigt. Wenn jemand mit Angst zu kämpfen hat, dann wäre es vielleicht Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Was meint ihr, wie viel Mut so ein Vers jemandem geben kann? Wir haben bei uns jemanden aus der Gemeinde, das ist der Taufspruch von einer Frau. Und sie sagte, das ist ein Vers, der sie ganz lange Zeit begleitet hat. Sie hat oft auch viele Anfechtungen, gerade mit Angst und Furcht. Und sie hat sich sehr gefreut, dass das ihr Vers geworden ist. Fürchte dich nicht. Es ist Gott selbst, der ihr das zuspricht. Denn ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Und so können wir jetzt durch all die Anfechtungen hindurchgehen und uns Verse raussuchen, wenn wir angegriffen werden, dass wir unsere Gedanken mit etwas Gutem füllen. Und wir müssen immer wieder etwas austauschen. Etwas wird hinweggenommen und es muss mit etwas anderem gefüllt werden. Denn wovon das Herz voll ist, das geht dem Munde über. Und das wünsche ich uns, dass wir darin wachsen und in unseren Gedanken lernen, immer mehr rein zu sein, dass der Friede Gottes in unseren Herzen uns bewegt und wir uns gegenseitig ermutigen und wir Siege haben, Siege mit unseren Gedanken. Meine Gedanken, ein Pulverfass. In 1. Petrus 1, Vers 13, damit möchte ich schließen, heißt es, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hier wird dieses Bild genommen, dass hier wie man so ein langes Gewand hatte. Und dieses lange Gewand wird zubereitet. Es wird umgürtet, damit man Bewegungsfreiheit hat. Und das bedeutet, stellt euch auf Kämpfe und Anfechtungen ein. Die werden kommen, auf jeden Fall. Aber, und hier wird es gesagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, es sind nicht unsere guten Werke. Nein, es ist unser Herr, der uns nicht allein lässt. Seine Gnade, seine Liebe ist bei uns. Und wir haben einen wunderbaren Herrn, der uns zur Seite steht. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne, deine Gedanken, sie werden zustande kommen. Das wünsche ich uns. Dass wir darin wachsen können, auch wenn die Anfechtung, die Gedanken der Anfechtung auf uns einströmen. Amen. Wir wollen zum Schluss beten. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns ein so großes Vorbild bist, wenn es um Anfechtungen und Gedanken geht, die uns kommen. Ja, Herr, und du bist durch die Wüste hindurchgegangen. Du hattest Siege. Und auch wir dürfen in deiner Gegenwart, in deiner Nähe siegen und uns darin immer wieder wachsen und zunehmen. Und darum bitten wir dich, dass unsere Herzen rein sind. Und wenn auch sie heute im Laufe des Tages befleckt worden sind, wo uns Gedanken belastet haben, wo wir uns Dinge angeschaut haben, wo wir schlecht über andere gedacht haben, so bitten wir dich sehr, dass du uns reinigst, dass du unsere Herzen auf dich ausrichtest, dass dein Friede uns umgibt, dass er uns schützt. Herr, darum wollen wir dich sehr bitten, dass wir erleben dürfen, wie du Befreiung schenkst und auch hier diese Gemeinde segnest, dass du ihnen nah bist. Ich möchte dir auch ganz herzlich danken für all die Liebe, die wir hier erfahren haben in den letzten Tagen, wie du uns diese Verbundenheit geschenkt hast und so viele treue Geschwister. Herr, bitte segne du sie als Gemeinde, dass du ihnen nah bist, dass sie in der Liebe zueinander auch zu dir wachsen und ein großes Licht sind hier auch in dieser Umgebung, dass noch mehr Menschen gerettet werden und dein Name geehrt wird. Darum wollen wir dich sehr bitten. Amen.